Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Heute mit Tobi Altehänger. Schönen guten Tag. Es sind zwar in Anführungszeichen nur die Kommunalwahlen, die heute in Thüringen stattfinden, aber 2 Wochen vor der Europawahl und 3 Monate vor den Landtagswahlen ist das natürlich ein wichtiger Stimmungstest. Für die AfD zum Beispiel. Gerade nach den Skandalen im Europawahlkampf, aber natürlich auch für die anderen Parteien. Und außerdem ist es die erste Wahl, bei der das Bündnis Sahra Wagenknecht antritt. Diese Wahl sollte uns also interessieren. Wir schauen gleich hin. Außerdem sind wir in der Ukraine nach den russischen Raketen auf ein Einkaufszentrum in Kharkiv. Wir beginnen aber mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die sich inzwischen auch in den sozialen Netzwerken gegenseitig versichern, wie gut es steht um die deutsch-französische Freundschaft.
Bonjour, chers amis. Je vous le confirme. Vive l'amitié franco-allemande.
Danke, Olaf. Ich stimme dir sehr zu.
Also, alles gut, zumindest im Internet. Obwohl die Wahrheit natürlich ist, dass es zuletzt immer wieder geruckelt hat im deutsch-französischen Verhältnis. Heute kommt Emmanuel Macron nach Deutschland zum Staatsbesuch. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren. Das ist sein Gastgeber aber nicht Olaf Scholz, sondern der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, also diesmal wahrscheinlich keine Fischbrötchen. Unsere Korrespondentin Christiane Kess begleitet den Staatsbesuch. Was steht denn auf dem Programm?
Emmanuel Macron landet gegen 14 Uhr mit seiner Frau Brigitte in Berlin und wird dann eben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie Sie gerade schon sagten, empfangen mit militärischen Ehren. Wichtig wird heute das Besuch des Demokratiefestes in Berlin. Dort wird es ein Bühnengespräch geben und Macron wird dann bei einem relativ ausführlichen Spaziergang auf dem Fest zwischen den Ständen mit den Menschen sprechen. Von deutscher und französischer Seite wird auch betont, dass Macron der erste und einzige Staatschef ist, der zu diesem Jubiläum des Grundgesetzes eingeladen worden ist. Also man will hier durchaus die Besonderheit der französischen Beziehungen unterstreichen. Noch ein paar wichtige Stationen der nächsten Tage. Morgen Nachmittag wird Macron in Dresden eine Rede an die Jugend Europas halten vor der Frauenkirche. Und am Dienstag bekommt er den Preis des Westfälischen Friedens in Münster für sein Engagement in Europa verliehen. Also man sieht auch da, beide Seiten wollen da kurz vor der Europawahl noch die Botschaft senden, dieser deutsch-französische Motor, der läuft. Trotz aller Zweifel, die werden dann wahrscheinlich wieder etwas wichtiger werden, wenn am Dienstagabend dann der deutsch-französische Ministerrat im Schloss Meseberg ansteht und es dann zurückgeht ins harte tagespolitische Geschäft.
Dann greife ich das Bild mal auf. Der letzte, zumindest kleinere Motorschaden war ja das Thema Bodentruppen für die Ukraine. Es gab die Aussage von Macron, es gab einen ziemlich trockenen Konter von Olaf Scholz. Ist die Ukraine momentan die größte Baustelle in der deutsch-französischen Beziehung?
Also es ist zumindest das aktuellste Thema, das am meisten Wellen geschlagen hat. Aber es ist eines der vielen Themen, wo man so ein bisschen den Eindruck hat, dass Emmanuel Macron und Olaf Scholz nicht so wirklich zusammenfinden. Was die Ukraine betrifft, Sie haben den Konflikt schon angesprochen. Deutschland ist ja auch zurückhaltender bei den Waffenlieferungen. Frankreich liefert zum Beispiel Scalp-Marschflugkörper an die Ukraine. Deutschland will keine Taurus-Marschflugkörper an Kiew liefern. Die finanzielle Unterstützung der Ukraine, da liegt man auch weit auseinander, wobei Deutschland hier auf der Geberliste weit oben steht und das hochverschuldete Frankreich weit unten. Da würde man sich in Berlin sicherlich mehr Unterstützung aus Paris hoffen. Aber es gibt auch wirtschaftliche Kontroversen. Frankreich will zum Beispiel neue gemeinsame Schulden in der EU, um zum Beispiel die gemeinsame Verteidigung zu finanzieren. Deutschland ist dagegen und um einen ja schon lange schwelenden Konflikt zu nennen, der immer wieder an die Oberfläche tritt. Frankreich setzt auf Atomkraft. Deutschland ist ausgestiegen. Das führt immer wieder zu Konflikten auf der EU-Ebene, vor allem wenn es um französische Subventionen für die Atomkraft geht. Das hat sich dann zum Beispiel gezeigt bei der Reform des Strommarktes zuletzt.
Wenn es dann nach Meseberg geht zum deutsch-französischen Ministerrat, gab es denn zuletzt auch Annäherungen bei umstrittenen Themen?
Ja, die gibt es. Also auch gerade bei einem Thema, das in Meseberg auf der Agenda stehen soll, nämlich die europäische Wettbewerbsfähigkeit. Es gibt jetzt eine deutsch-französische Initiative, um diese Wettbewerbsfähigkeit der EU voranzubringen. Details sind aber noch ein bisschen unklar. Aber es gab auch auf anderen Gebieten Annäherung. Olaf Scholz hat in einem Beitrag für die Wochenzeitung The Economist sich hinter die europäische Verteidigungsinitiative von Macron gestellt, gesprochen von einer richtigen Mischung, die es bräuchte, um jeden Aggressor abzuschrecken. Und das beziehe auch die nukleare Abschreckung mit ein. Er hat noch differenziert, es werde aber neben den britischen und den französischen Kernwaffen keine EU-Kernwaffen geben. Aber das kann man durchaus interpretieren auf ein Entgegenkommen. von dem, was Macron schon mehrmals angesprochen hat, nämlich, dass es Gespräche geben sollte über die französischen Kernwaffen und eine mögliche europäische Dimension der französischen nuklearen Abschreckung. Und man ist in letzter Zeit ganz konkret vorangekommen beim gemeinsamen Projekt des deutsch-französischen Kampfpanzers MGCS. Da haben die beiden Verteidigungsminister eine Aufteilung der Industrie beschlossen. Da hat es lange Zeit gehakt.
Der französische Präsident Emmanuel Macron beginnt seinen Staatsbesuch in Deutschland. Informationen dazu von Christiane Kess. Ein wichtiges Thema zwischen Deutschland und Frankreich, haben wir gerade gehört, ist also die Unterstützung der Ukraine. Natürlich auch nach den Angriffen von gestern, auf die wir gleich noch ausführlich schauen werden. Aber auch innerhalb Deutschlands wird an diesem Wochenende wieder verstärkt diskutiert. Johannes Kuhn berichtet.
Soll die Ukraine westliche Waffen auch auf russischem Gebiet einsetzen dürfen? Die Diskussion darüber nimmt unter Kiews Verbündeten Fahrt auf und hat auch Deutschland erreicht. Ausgangspunkt war ein Bericht in der New York Times vom Mittwoch. Demnach setzt sich US-Außenminister Antony Blinken innerhalb der amerikanischen Regierung für eine entsprechende Lockerung ein. US-Präsident Joe Biden hatte den Einsatz amerikanischer Waffen auf russischem Gebiet bislang ausgeschlossen. Er fürchtet eine Eskalation. Am Freitag dann erhob NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg diese Forderung ganz offiziell.
I think the time has come for allies to consider whether they should lift some of the restrictions they have put on the use of weapons they have donated to Ukraine.
Die Zeit sei für die Verbündeten gekommen, sich zu überlegen, ob sie einige der Beschränkungen der gelieferten Waffen an die Ukraine aufheben, so Stoltenberg zum Magazin The Economist. Gerade in den aktuellen Kampfhandlungen in Grenznähe machten es die Einschränkungen für die Ukraine schwierig, sich unter diesen Bedingungen zu verteidigen. Die Ukraine zeigt sich bereits länger frustriert, dass sie Angriffen von russischem Grenzgebiet in relativer Grenznähe ausgesetzt ist, aber zum Beispiel Militärbasen dort nur mit Drohnen aus eigener Produktion angreifen kann. Unterstützung für seinen Vorstoß erhält Stoltenberg auch aus den deutschen Ampelfraktionen, zunächst von Anton Hofreiter. Er sagte am Freitag den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Ukraine solle nicht daran gehindert werden, russische Kampfjets auch im russischen Luftraum abzuwehren. Ähnlich äußerte sich am Wochenende der grünen Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer in der ARD.
Waffen, die die Verbündeten geliefert haben, sind Waffen der Ukraine. Die Ukraine kann diese so einsetzen, wie es das Völkerrecht erlaubt. Und das Völkerrecht erlaubt auch den Angriff auf militärische Einrichtungen in Russland. Und aus meiner Sicht ist es sinnvoll, die russischen Bomber zu zerstören, bevor sie über der Ukraine ihre todbringende Last abwerfen können.
Auch der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller erklärte, bei direkten Angriffen auf die ukrainische Grenze müsse es der Ukraine möglich sein, gegen Militärbasen auf russischem Territorium vorzugehen. Und auch der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid erklärte, der Einsatz westlicher Waffen auf russischem Territorium sei für ihn vertretbar und vom Selbstverteidigungsrecht der Ukraine gedeckt. Voraussetzung aber dafür sei, dass die USA und die anderen Verbündeten gemeinsam zu einem entsprechenden Beschluss kämen. Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt bekanntermaßen wie auch Biden einen Einsatz westlicher Waffen auf russischem Gebiet ab.
Es ist das Normalste der Welt, dass die Ukraine befähigt wird, russische Einrichtungen auf russischem Boden zu bekämpfen. Ich fordere dies seit Februar.
Argumentiert am Mittag der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter bei Welt TV. Er geht aber noch weiter. Er fordert eine Koalition der Willigen, die die Luftabwehr im Westen der Ukraine übernehmen soll.
Die Ukraine hat zu wenig Luftverteidigungsmittel, die sie über das ganze Land einsetzen muss. Und es würde deshalb helfen, wenn dort, wo die russischen Angriffsschwerpunkte sind, im Osten und im Südosten und auch im Raum Charkiw, sie mehr Luftverteidigungsmittel hätte. Und die Lösung wäre, dass völkerrechtlich zulässig auf Grundlage der Charta der Vereinten Nationen eine Koalition der Willigen entsprechende Luftraummittel zur Verfügung stellt.
Kiesewetters Vorschlag ist nicht neu. Er orientiert sich an dem Papier, das jüngst der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen veröffentlicht hatte. Der amtierende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der Idee seines Vorgängers allerdings bereits eine Absage erteilt.
Ein Bericht von Johannes Kuhn. Und dann schauen wir jetzt auch in die Ukraine, also in das Land, das von Russland angegriffen wird und das auch in den vergangenen Stunden immer wieder angegriffen worden ist. In der Nacht stand vor allem der Westen unter russischem Beschuss. Gestern Nachmittag war die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine das Ziel. Bei einem Angriff auf ein Einkaufszentrum wurden die Menschen am helllichten Tag von russischen Raketen überrascht. Andrea Beer berichtet.
Regungslos liegt der Mann unter einer zerknitterten goldenen Thermofolie, die jemand über ihm ausgebreitet hat. Diese soll eigentlich Verletzte wärmen, doch nun ist die dünne Rettungsfolie ein provisorisches Leichentuch. Denn der ältere Mann, der am helllichten Samstagnachmittag auf dem großen Parkplatz des brennenden Einkaufszentrums liegt, ist tot. Zu diesem Zeitpunkt stieg ein beißender schwarzer Rauch über den Trümmern des riesigen Einkaufszentrums in Kharkiv auf. Auf einer Fläche von mehr als 13.000 Quadratmetern brannten unter anderem Lacke und Farben lichterloh. Und die Feuerwehrleute machten sich in Staub und Hitze ans Löschen der riesigen zerstörten Halle. Andriy Kudinov betreibt in diesem Viertel ein kleines Geschäft und er wurde Augenzeuge dieses erneuten russischen Gleitbombenangriffs auf Kharkiv, was er der Nachrichtenagentur Reuters so erzählte. Es ist Panik ausgebrochen. Die Metrostation ist etwa 200 Meter entfernt und es waren sehr viele Menschen hier. Es war ja Samstagnachmittag und es ist Gartensaison. Deswegen waren viele Leute in dem großen Einkaufszentrum und viele Autos haben hier geparkt, in denen noch mehr Menschen waren, auch Kinder. Die Sonne schien und es ist seit ein paar Tagen warm und so kamen viele Leute zum Einkaufen. Es waren wirklich viele, viele Menschen. Bei dem russischen Angriff auf das Einkaufszentrum starben mindestens 12 Menschen, von denen 10 noch nicht identifiziert werden konnten. Mehr als 40 wurden verletzt und 16 werden noch vermisst. Das teilten regionale Staatsanwaltschaft und Militärverwaltung Kharkiv am Sonntag mit. Und es gibt noch mehr Opfer. Denn am Samstagabend befahl Moskau einen weiteren Raketenangriff auf das Stadtzentrum, bei dem mindestens 18 Menschen verletzt wurden. Volodymyr ist ein grauhaariger, bärtiger Mann im blau karierten Hemd und er war heute das gegenüber nur noch fassungslos. Das wird ja nie aufhören. Die Russen spüren ja nicht einmal, wie viel Leid sie über das ukrainische Volk bringen. Kleine Kinder, alte Menschen. Sie machen sich sogar lustig darüber, wenn sie darüber reden. Ich denke, wir sollten darauf antworten. Der Einschlag und die folgende heftige Druckwelle beschädigten nicht nur Volodymyrs kleinen Laden, sondern unter anderem einen Supermarkt, eine Post, einen Friseur, ein Café sowie Wohnhäuser. Türen und Fensterscheiben zerbarsten, Straßen waren voller Schutt und Erde und Autos wurden zerquetscht. Die jüngsten Angriffe auf Kharkiv seien ein weiterer Beweis des russischen Wahnsinns, so Präsident Volodymyr Zelensky in seiner abendlichen Videorede. Man kann es nicht anders ausdrücken. Nur ein Verrückter wie Putin ist fähig, Menschen auf eine so abscheuliche Weise zu töten und zu terrorisieren. Es gibt Verwundete und Tote und mein Mitgefühl gilt den Familien und Freunden. Alle, die betroffen sind, bekommen die Hilfe, die sie brauchen. Für die Verteidigung des Landes gilt dies jedoch nicht. Hätten wir 2 Patriot-Flugabwehrsysteme für Kharkiv, wäre das ein grundlegender Unterschied, betonte Zelensky vor kurzem. Am Samstagabend wiederholte er dann erneut seine Forderung nach mehr Flugabwehrsystemen. Diese könnten russische Angriffe abwehren und Menschenleben retten. Der Brand im Kharkiver Einkaufszentrum ist inzwischen gelöscht. Das Unternehmen erklärte unterdessen, dass Russland bereits 6 ihrer Einkaufszentren vollständig zerschossen habe, unter anderem in Tschernihiw, Butscha und Cherson sowie im heute russisch besetzten Mariupol.
Der ukrainische Präsident Zelensky fordert mehr Flugabwehr für die Ukraine nach Angriffen auf Kharkiv, ein Bericht von Andrea Beer. Sie hören die Informationen am Mittag an diesem letzten Sonntag im Mai. Noch 2 Wochen bis zur Europawahl, noch 3 Monate bis zu den Landtagswahlen im Osten. Es wird ein potenziell spannendes Wahljahr in Deutschland und heute gibt es den ersten potenziell spannenden Fingerzeig. Und 1,7 Millionen Menschen in Thüringen sind nämlich dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben bei den Kommunalwahlen, also neue Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu wählen, neue Landrätinnen und Landräte und neue Kommunalparlamente. Und das Ganze ist eine richtig große Wahl. 13 Landräte, 94 Bürgermeister und Oberbürgermeister, dazu etliche Kreistage, Städte und Gemeinderäte. Nur alle 30 Jahre kommen so viele Wahlen in den Kommunen zusammen wie heute. Und dabei gibt es viele Fragen. Zum Beispiel, wie schneidet die AfD ab? Wo kann sich die CDU behaupten? Aber auch, was ist mit dem Bündnis Sahar-Wagenknecht, dass er zum ersten Mal bei einer Wahl antritt? Sprechen wir drüber mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard. Wie haben Sie diesen Wahlkampf erlebt? Um welche Themen ist es in erster Linie gegangen?
Also die Kommunalwahlen sind schon wirklich massiv von bundespolitischen Themen überlagert. Das haben wir bei den letzten Kommunalwahlen, die es vereinzelt in den letzten Monaten gab, schon gesehen. Jetzt auch wieder. Die AfD erzählt ihre Geschichte. Sie sei die einzige Oppositionspartei in Deutschland und natürlich auch in Thüringen, die dann von Staat und Gerichten verfolgt wird, während die etablierten Parteien Deutschland in den Untergang führen würden. Die Grünen haben ein 10-Punkte-Programm dagegen beschlossen. 10 Punkte zum Schutz der Demokratie. Also da geht es gar nicht um sonstige grüne Themen, die man mit ihnen verbindet. Auch nicht um die Frage, wie man heizt. Die CDU wirbt, wir sind hier die Heimat, wir kommen von hier und wollen sich absetzen von oft ja AfD-Spitzenpersonal, das aus dem Westen kommt nach Thüringen oder überhaupt in den Osten. Also es geht eher um Fundamentales als um Lokales. Und die Frage, ob das überlagert sei, ist ja fast schon untertrieben. Hm. Und außerdem überlagern in Thüringen ja auch noch die Landtagswahl im September und die Europawahl in 2 Wochen das ganze Geschehen.
Dann schauen wir nochmal auf die AfD und auch auf den Europawahlkampf. Da gab es die Skandale mit den Spitzenkandidaten Kau und Bistron, die inzwischen Auftrittsverbot haben. Dazu hat es in Thüringen selbst ja eine geradezu absurde Provinzposse gegeben, in der sich Teile der AfD gegenseitig bekämpfen. Könnte das manche Leute möglicherweise abschrecken, auch auf kommunaler Ebene ihr Kreuz bei der AfD zu machen? Wie schätzen Sie das ein?
Na, die Thüringer AfD mit Höcke an der Spitze steht ja schon immer weit rechts außen. Höcke spielt schon seit Jahren mit Provokationen am Rand der Volksverhetzung. Erinnert sei er zum Beispiel an seiner Dresdner Rede, da wo er eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert und erklärt, Deutschland sei ein unterdrücktes Land seit 1945. Dazu sein Buch mit Deportationsfantasien, auch schon Jahre alt. Seine Ankündigungen, die Altelite entsorgen zu wollen, ohne Wenn und Aber. Man kennt die Spiele im Landtag der AfD, die ja auch den liberalen Thomas Kemmerich an die Macht gebracht haben kurzzeitig. All das kennen die AfD-Wähler und die AfD ist in Umfragen in Thüringen seit Jahren sehr stabil gewesen, hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen sozusagen. Dennoch gibt es jetzt auch die Gerichtsprozesse gegen Björn Höcke. Es gibt diese wundersamen konkurrierenden AfD-Listen im Saalfeld, im Landkreis Saalfeld-Ruderstadt. Sie haben es gerade erwähnt. Das hat schon das Image möglicherweise leicht angekratzt. Nun haben wir die EU-Wahl, Spitzenkandidaten Kra und Bistron. Da fragt man sich natürlich auch, eine Spionage für Russland, könnte das bei AfD-Anhängern nicht vielleicht sogar positiv einzahlen? Also wir wissen jetzt noch nicht, was es für Auswirkungen haben wird. Meine vorsichtige Prognose wäre, dass die AfD erstmal stagniert, aber auf ziemlich hohem Niveau, denn sie steht ja bei Umfragen im Land bei etwa 30%.
Dann schauen wir noch kurz auf die anderen Parteien. Die CDU, traditionell ja stark auf kommunaler Ebene, will natürlich wieder möglichst viele Landräte und Bürgermeister stellen. Und Linke und BSW treffen ja zum ersten Mal bei einer Wahl aufeinander. Wie wichtig wird dieser Stimmungstest auch für die anderen Parteien?
Für die CDU wird es extrem wichtig sein. Sie versteht sich ja als die Kommunalpartei in Thüringen. Ihre Verankerung in der Fläche ist stärker als bei anderen Parteien. Sie hat lange die meisten Landräte gestellt. Letztes Jahr gab es ja schon mal 3 Landrats- bzw. OB-Wahlen. Da hat die AfD im ersten Wahlgang über 40% gemacht. Das heißt, die AfD ist eine große Konkurrenz für die CDU jetzt gerade in der Fläche. Bei Ämtern gibt es auch für die SPD und Linke einige wenige Posten zu verteidigen. Interessant werden natürlich auch die Kommunalparlamente, wie es da ausgeht. Und Bündnis Sarah Wagenknecht, sie sagten es an, sie tritt nur in ausgewählten Landkreisen und Städten an, weil sie noch nicht genug Mitglieder hat, möchte sich eigentlich erstmal auf die Landtagswahl konzentrieren. Aber dennoch wird es ein Fingerzeig sein. Also für alle ist es ein extrem wichtiger Stimmungstest für die Landtagswahl.
Informationen zur Landtagswahl in Thüringen von unserem Korrespondenten Henry Bernhardt. Ein großartiger Film voller Menschlichkeit. So nennt die Juryvorsitzende Greta Gerwig den Film Anora von Regisseur Sean Baker. Gestern gab es für Anora die Goldene Palme zum Abschluss des Filmfestivals von Cannes. Caroline Diller.
The Palme d'Or goes to Anora by Sean Baker.
Kaum jemand hatte damit gerechnet und Regisseur Sean Baker offensichtlich auch nicht. Nicht ein Traum sei wahr geworden, sondern der Traum.
Oh my God, this is incredible.
Anora erzählt zwischen Komödie und Drama die Geschichte der Sexarbeiterin Annie. Annie lernt den russischen Milliardärssohn Ivan kennen. Beide heiraten nach einer rauschenden Nacht in Las Vegas. Das Märchen platzt, Ivan türmt und ein schräges Quartett aus Annie und den Handlangern von Ivans Familie macht sich auf die Suche. Der Same der heiligen Feige von Mohammad Rasulov erhielt den Spezialpreis der Jury, eine Auszeichnung, die vergeben werden kann, aber nicht muss. Rasulov rief bei der Preisverleihung dazu auf, die Unterdrückung der Iranerinnen und Iraner nicht weiter zuzulassen. Jeden Tag, in jedem Moment leben die Menschen im Iran unter einem totalitären Regime, das sie als Geiseln hält. Neben preisgekrönten Filmen von oder über starke Frauen standen in Cannes dann aber auch 2 große Männer des Kinos im Mittelpunkt. Star-Wars-Erfinder George Lucas erhielt die Goldene Ehrenpalme, überreicht von Francis Ford Coppola. Der hatte Lucas vor gut 50 Jahren geholfen, seinen ersten Film zu produzieren, THX 1138. Der Abend in Cannes war ein Stück Kinogeschichte auf der Bühne des Festivalpalastes.
Ein Bericht von Caroline Diller. Damit sind wir beim Sport mit Andrea Schildke.
Und in diesen Minuten beginnt für Pokalsieger Bayer Leverkusen die große Feier. Eintrag ins Goldene Buch, Autokorso und dann Party im Stadion. Mit dem 1:0 gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hatte Leverkusen gestern Abend das Double perfekt gemacht. Für Trainer Xabi Alonso ein Moment für die Ewigkeit.
So, es ist eine große, große Erfolg, diese Saison, die Double zu erreichen. So, wir werden es erinnern in der Zukunft.
Leverkusen ging durch Schakas herrlichen 20-Meter-Schlenzer nach einer Viertelstunde in Führung. Bayer war dominant, bestimmte das Tempo, ließ den Ball laufen. Kurz vor der Pause flog dann Kusunu mit Gelb-Rot vom Platz. Kaiserslautern konnte aber trotz aller Bemühungen mit der Überzahl wenig anfangen, blieb im Ballbesitz harmlos. Bayer-Keeper Radetzky war nur einmal ernsthaft gefordert. Das erhoffte Fußballmärchen für den FCK und Trainer Friedhelm Funkel ist ausgeblieben.
Wir sind natürlich enttäuscht, aber ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie aufgetreten ist. Wir haben all das, was sie hier auf den Platz bringen können, das haben sie auf den Platz gebracht. Am Ende hat es ein Quäntchen Glück gefehlt, vielleicht den Ausgleich zu machen. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, dass Leverkusen 2-3 richtig gute Umschaltmomente gehabt hat. Und da hätten sie auch 2-0 erzielen können.
Nach dem Abpfiff durfte Kapitän Lukas Radetzky nach der Meisterschale auch den Pott in die Höhe stemmen.
Dass man sowas Geiles wie ein Double heute, also dieses Jahr geschafft hat, das spricht für die ganze Mannschaft. Ich bin ein stolzer Kapitän und in diesem Alter noch 2 Pokale zu heben, unglaublich.
Ein Beitrag von Lars Becker. Die Fußballerinnen des FC Barcelona haben zum dritten Mal in der Champions League triumphiert. Im Finale in Bilbao siegten die Titelverteidigerinnen gestern Abend gegen Olympique Lyon, verdient mit 2:0. Und jetzt zum Tennis. In Paris haben heute die French Open begonnen. 6 Deutsche sind heute in der ersten Runde am Start. Steffen Gahr vor Ort live in Paris. Was war bisher so das Bemerkenswerteste an diesem ersten Tag der ersten Runde?
Es geht gemütlich los hier in Paris. Naomi Osaka, viermalige Grand-Slam-Siegerin, steht auf dem Platz und müht sich, genauso wie Andrei Rublev, der vor diesem Turnier in Madrid gewonnen hat. Also den kann man schon auf der Rechnung haben, aber auch der müht sich. Und das heißt, noch keine Deutschen hier im Einsatz, die müssen noch warten, bereiten sich also noch vor. 6 insgesamt, Sie haben es gesagt, 4 deutsche Frauen und 2 Herren, alle durchaus mit Aufgaben, die knifflig sind. Tatjana Maria, die beste Deutsche im Moment, die hat noch die besten Chancen gegen Clara Thorsten, da kann sie durchaus von der zweiten Runde träumen, aber die anderen haben es dann doch ein bisschen schwieriger. Allen voran Eva Lüß, die darf zwar hier auf den Center Court, Qualifikantin aus Hamburg 22, aber auch nur deshalb, weil Caroline Garcia ihre Gegnerin ist, die kommt aus Frankreich und das wird richtig heftig für Eva Lüß, aber zumindest darf sie das genießen, was sie hier in Paris dann schon mal in der ersten Runde ausrichten kann, da sind wir dann eher ein bisschen skeptisch. Klar ist auch, wann Alexander Zverev spielt, morgen circa 16 Uhr gegen Rafael Nadal.
Und das wird dann ein großes Erlebnis, wahrscheinlich mit Spannung erwartet. Steffen Gahr aus Paris, vielen Dank. Um 18 Uhr am frühen Abend beginnt in Hamburg das Finale in der European League im Handball. Es ist ein rein deutsches Endspiel zwischen den Füchsen Berlin und der SG Flensburg-Handewitt. Thomas Kos mit dem Vorbericht.
Nachdem die Füchse im vergangenen Jahr diesen Pokal in Flensburg gewannen, können sie diesen nun gegen Flensburg verteidigen. Beide Teams haben sich in ihren Halbfinalpartien in Hamburg jeweils souverän durchgesetzt. Zum letzten deutschen Finale kam es 2021 auch mit den Berlinern, die damals allerdings dem SC Magdeburg unterlagen. Die Flensburger können erstmals seit 10 Jahren nach dem Champions-League-Triumph von Köln wieder einen internationalen Titel holen. Es ist ein Duell auf Augenhöhe zwischen dem Tabellenzweiten aus Berlin und dem Tabellendritten von der dänischen Grenze. Der Sieger bekommt neben dem Pokal auch eine Siegprämie von 100.000 Euro.
Im Spiel um Platz 3 treffen am Nachmittag Dinamo Bukarest und die Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In der Formel 1 ist der Stadtkurs von Monaco am Nachmittag die Herausforderung für die Fahrer. Volker Hirt über die Ausgangslage nach dem Qualifying.
Max Verstappen ist im Moment nicht mehr das Maß aller Dinge, zumindest nicht überall. Charles Leclerc im Ferrari fuhr überragend. Sein Vorsprung vor dem zweiten, dem Australier Oscar Piastri McLaren, war enorm. 1,5 Zehntelsekunden Vorsprung auf dem engen, kurzen Stadtkurs von Monaco, das ist beachtlich. Leclercs Teamkollege Carlos Sainz war drittschnellster, keine Frage. Ferrari geht als Favorit ins Rennen. Verstappen dürfte als Sechster am Start keine Chance haben, das Rennen zu gewinnen. Überholen ist so gut wie unmöglich. Das muss auch Nico Hülkenberg akzeptieren, der nur als Zwölfter am Start steht.
Am Nachmittag macht sich Radprofi Tadej Pogačar auf den Weg nach Rom. Vor der letzten Etappe des Giro d'Italia ist dem zweimaligen Tour de France-Gewinner aus Slowenien der Sieg beim Giro d'Italia nicht mehr zu nehmen. Das Ergebnis dann heute in der Sendung Sport am Sonntag mit Astrid Raffol.
Danke, Andrea Schildke. Und das waren die Informationen am Mittag im Deutschlandfunk. Ihnen einen schönen Sonntag. Am Mikrofon war Tobi Alterhänger. Verbleiben wir so.